Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Herr, lass uns jetzt hören, glauben und darauf vertrauen, dass du das gute Wort für uns hast. Lass uns einfach unsere Herzen öffnen für das, was du in unser Leben hineinsprechen willst, dass wir bereit sind, dich zu hören und anzunehmen, was du uns sagen willst, auch wenn manches vielleicht nicht so angenehm ist. Herr, lass deinen Geist auch durch mein Reden wirken, dass er die Herzen erreicht und verändern kann. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt wohl keine Gestalt auf Erden, die häufiger und vielfältiger künstlerisch dargestellt wurde als die Person Jesu. Kaum einer von den bekannten Malern und Bildhauern der europäischen und mittelmeerischen Kunstgeschichte der letzten 2000 Jahre hat seine Darstellung ausgelassen. Aber eigenartig, jeder hat ihn auf seine ganz eigene Weise gemalt. Ich habe einmal aus einem alten Konfirmandenarbeitsheft hier dieses Blatt kopiert und als Folie jetzt auflegen lassen. Lauter Darstellungen von Jesus. Nur in der Ikonenmalerei des Ostens hat sich schon früh so eine gewisse Angleichung der Jesus-Darstellung aus theologischen Gründen ergeben. Und wenn wir einmal die verschiedenen Jesus-Bilder auf dem Hintergrund ihrer Schöpfer betrachten, dann stellen wir fest, dass viele von ihnen das Gesicht des Künstlers tragen. Zum Beispiel hier oben der Rembrandt. Ja, der sieht ganz ähnlich aus wie ein Selbstporträt von ihm, also der Jesus von Rembrandt. Ja, viele haben auch in Jesus die Idealgestalt hineingemalt, die eben der persönlichen Vorstellung des Künstlers von Jesus entspricht. In der alten Kirche malten ihn etwa die Byzantiner auf dem Thron antiker Herrscher, im Mittelalter als drohenden Richter, in der Renaissance als athletischen Helden, in der Romantik als hübschen Jüngling mit wallendem Haar und heute Jesus im weißen Arztmantel in der Drogenszene, Jesus als Kriegsdienstverweigerer, der ein Gewehr zerbricht, Jesus als KZ-Häftling hinter elektrisch geladenem Stacheldraht, Jesus im Frack als Superstar auf der Bühne und im Kino, Jesus im indischen Gewand eines Guru und Meditationskünstlers. Jesus soll immer so aussehen, wie wir ihn uns vorstellen. Daran hat sich in den letzten 2000 Jahren kaum etwas geändert. Also ein Jesus nach unserem Geschmack. Ein Jesus, der zu unserem persönlichen Lebensstil oder Frömmigkeitsstil passt. Bei Bedarf rücken wir uns ein passendes Bild von ihm zurecht. Jesus, der autoritäre Führer, der kompromisslos einen bestimmten Weg geht. Jesus, der Lebenskünstler, der immer sanft und friedlich jeden mit seiner Meinung stehen lässt. Jesus, der Menschenrechtler, der sich vor allem um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bemüht. Jetzt kannst du die Folie wieder ausmachen. Die Bibel berichtet uns von einem ganz anderen Jesus. Einer, der nicht mit der Krone kommt. Einer, der nicht mit der Faust auf den Tisch schlägt. Einer, der keine Moralpredigten hält, sondern einer, der mit dem Kreuz kommt. Einer, der zum Kreuz geht. Einer, der vom Kreuz herkommt. Der Querbalken, an dem er hing, ist der Querstrich durch alle unsere selbstgemachten Vorstellungen von Jesus. Darum geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts von dem. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Liebe Gemeinde, wie oft sagen wir, lieber Gott, und verstehen das Eigenschaftswort lieb so, dass Gott unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Pläne erfüllt. Der liebe Gott. Wenn Gott wirklich der liebe Gott ist, dann muss er meine Krankheit heilen, dann muss er meinen Arbeitsplatz schützen, dann muss er meine familiären Konflikte in Ordnung bringen, dann muss er für mich dies und das tun, dann wird er alles zu einem harmonischen Ende führen. Und wenn er das nicht tut, dann ist er nicht der liebe Gott. Und dann brauche ich ihn gar nicht. Aber selbst wenn er all das nicht hundertprozentig erfüllt, so nehmen wir zumindest an, dass er uns grundsätzlich nicht enttäuschen wird, der liebe Gott. Ähnlich verhielt es sich auch bei den Jüngern Jesu damals. Sie hatten ganz bestimmte Vorstellungen von ihrer Zukunft. Wenn Jesus als der neue König David die Gottesherrschaft in Israel vor den Augen aller Menschen sichtbar errichten wird, dann werden sie mit Jesus zusammen regieren. Auf Thronen, auf 12 Thronen haben sie sich vorgestellt. Dann werden sie führende Positionen in seinem Reich einnehmen. Es ist ja interessant, dass zum Beispiel im Markus-Evangelium, wo diese Geschichten auch erzählt werden, zwischen diesen beiden Berichten der Bericht von den beiden Zebedäus-Söhnen steht, die Jesus angegangen sind und gesagt haben, wenn wir in deinem himmlischen Reich sind, dürfen wir dann zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Das heißt, die haben konkrete Vorstellungen gehabt. Die haben Ideen gehabt, wie sie das später gestalten werden, wenn der Jesus dann mal auf dem Thron sitzen wird. Und nun kündigt ihnen Jesus an, dass sie in Jerusalem überhaupt keinen Triumph erwartet. Etwas völlig anderes wird da geschehen. Jesus wird den Heiden überantwortet. Mehr noch, Jesus wird verspottet, misshandelt, angespuckt und schließlich werden sie ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Ich kann mir vorstellen, diese Ankündigung Jesu hat die Jünger wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Das war wohl das Allerletzte, was sie von ihm erwartet haben. Wären sie sonst so lange bei ihm geblieben, hätten auf alles verzichtet, wären ihm hinterhergelaufen, durch Staub und Dreck, 3 Jahre lang. So ist es durchaus menschlich verständlich, dass ihnen der Sinn dieser Ankündigungen Jesu dunkel und verborgen geblieben ist. Sie begriffen nichts davon, heißt es hier wörtlich. Sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Das wird hier besonders deutlich gemacht. Wie schwer fiel es den Jüngern, wie schwer fällt es den Christen, wie schwer fällt es uns zu erkennen, dass Gott eben nicht einfach der liebe Gott ist, der uns in unserem Wunschdenken bestätigt, der uns immer vor Gefahren und Leid, vor Angst und Schmerzen bewahrt. Wie viele Christen sind unter solchen falschen Erwartungen beinahe zerbrochen? Warum ich? Wie kann Gott mich nur da durchgehen lassen? Warum mutet er mir das Leid zu? Warum mutet er mir diese Krankheit zu? Diesen Verlust eines lieben Menschen? Diese große Härte meiner Lebensführung? Meine Arbeitslosigkeit? Nein, da ist Gott nicht der liebe Weihnachtsmann, der vor uns seinen Sack mit lauter guten Sachen ausleert. Gott ist nicht der liebe Gott in diesem Sinne, aber Gott ist der liebende Gott, der uns in Gefahren und im Leid, in Angst und in Schmerzen bewahren kann und bewahren will. Aber all das bleibt uns deshalb nicht erspart. Da müssen wir durch, so wie Jesus da durch musste. Und das möchte Jesus hier seinen Jüngern ans Herz legen, um ihnen zu helfen, vor allem um sie vor irgendwelchen fromm überhöhten Illusionen zu schützen. Doch leider ist bei ihnen der traditionelle Glaube an den lieben Gott noch sehr stark. Er verbarrikadiert regelrecht ihren Durchblick, den eigentlichen Sinn der Ankündigung Jesu. Das kennen wir doch auch. Unser eigenes Bild von Gott, unser eigenes Bild von Jesus, unsere eigenen religiösen und manchmal auch nur weltanschaulichen Prinzipien, unsere Wunschträume vom Glück, von Erfolg, von einem glänzenden Leben, können uns derart beherrschen, dass wir einfach nicht fähig sind, hinzuhören und zu erkennen, wenn Gott uns anspricht, auf seine Weise, als der liebende Gott, nicht als der liebe Gott. Machen Sie doch mal den Versuch, wir haben vorhin das hohe Lied von der Liebe vorgelesen bekommen, aus 1. Korinther 13. Machen Sie doch mal den Versuch, lesen Sie es mal für sich zu Hause und setzen Sie immer an die Stelle, wo da Liebe steht, einen Namen hin, nämlich Jesus Christus. Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe und Gott ist die Liebe durch Jesus Christus. Dann passt's. So, wie da die Liebe beschrieben wird, so ist Jesus. Damit haben wir auch unsere liebe Not, das anzunehmen. Gott ist nicht im vordergründigen Sinn lieb. Er kann wehtun, manchmal auch sehr wehtun. Das wird ja auch in unserem Predigtext sehr deutlich am Schicksal dieses blinden Mannes in der Nähe von Jericho. An anderer Stelle wird er Bartimäus genannt. Blind werden und blind sein ein Leben lang ist damals wie heute ein schweres Geschick. Als solche Menschen, die ihr Augenlicht noch haben wie wir, können wir das nur schwer nachvollziehen. Versuchen Sie doch einmal, nur für eine Stunde mit verbundenen Augen Ihre notwendigsten alltäglichen Gänge und Aufgaben zu verrichten. Sie werden das kaum ertragen. Heute gibt es alle möglichen sozialen Hilfen, technischen Hilfsmittel, Bildungseinrichtungen, damit Blinde ein halbwegs selbstständiges Leben führen können. Damals aber blieb einem Blinden nicht mehr übrig, als zu betteln. Er war ganz und gar auf die Almosen der Vorübergehenden angewiesen, um sein kümmerliches Leben zu bestreiten. Hinzu kam, dass man Blindheit oft in spitzfindiger Weise mit persönlicher oder familiärer Schuld in Verbindung brachte. Blinde wurden religiös und moralisch verachtet. Da muss ja irgendwas in deiner Biografie passiert sein, sonst wärst du ja nicht blind. So ist die Reaktion des Volkes auf das Rufen des Blinden auch erklärbar. Sie fuhren ihn an, er solle schweigen. Was hast du mit Jesus zu schaffen, dem Messias? Du bist doch selbst schuld an deinem Leid. Was sollte dieser wegen seiner Schuld von Gott mit Blindheit geschlagene Mensch mit Jesus zu schaffen haben? Wenn Jesus wirklich der im Alten Testament verheißene Messias war, dann würde er gewiss nicht zuerst zu den von Gott verfluchten Kreaturen gehen, sondern natürlich zu den frommen Leuten Israels. Und hier wird nun deutlich, wer wirklich blind und wer eigentlich schon sehend ist. Die, die mit ihren Augen sehen können, sehen nichts von der Wahrheit Gottes. Auch die Jünger sehen nichts. Sie erkennen gar nichts. Aber der Blinde, der sieht eigentlich schon alles Wesentliche. Er weiß darum, dass er ganz und gar auf Hilfe angewiesen ist. Er weiß auch, dass diese wirkliche Hilfe nicht von Menschen zu erwarten ist. Und er sieht in dem, der da vorbeikommt, den, der ihm allein helfen kann. Er sieht in Jesus den Messias Gottes, obwohl er eigentlich mit den Augen nicht sieht. Aber er sieht in ihm den Messias Gottes, von dem er schon aus dem Alten Testament weiß, dass der alle Krankheit und alle Gebrechen heilen wird. Dass der alle, die an ihn glauben und ganz auf ihn vertrauen, retten und erlösen wird aus ihrer Todverfallenheit. Deshalb schreit der Blinde, Sehende auch so laut er nur kann. Deshalb lässt er sich durch keine menschlichen Ablenkungsmanöver und Hindernisse davon abhalten, sich zu Jesus hindurchzudrängeln. Darum nervt er so lange, bis ihn Jesus hört, so lange, bis Jesus auf ihn achtet. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, ein normaler Mensch konnte hier nichts tun. Hier kann nur der helfen, der sich selbst als Leidender auf den Kreuzweg begibt. der weiß, wie einem Leidenden, einem Vereinsamten zumute ist, der mitempfinden kann, was es heißt, von einer rücksichtslosen Gesellschaft als Behinderter an den Rand gedrängt zu werden. Jesus wird für den Blinden, der ihm so viel kindliches Vertrauen entgegenbringt, zur Verkörperung des liebenden Gottes. Jesus wird für ihn die Bezugsperson, auf die er sich unter allen Umständen verlassen kann. Unter allen Umständen. Er sagt nicht, erst wenn du mich heilst, dann bist du der Richtige, sondern er sagt, du kannst das. Du bist derjenige, der das Heil bringt. In keinem anderen ist das Heil, außer in dir. Heilung und Lebenshilfe, alles kann er von Jesus erwarten. Und Jesus nimmt diesen Menschen wahr, trotz der Hindernisse und Attacken gegen ihn. Jesus geht nicht weiter wie die anderen. Er bleibt stehen, um dieses einen dem Augenschein nach bedeutungslosen Menschen willen. Der ist wichtig. Der ist jetzt wichtig. Der liebende Gott hält sich eben nicht an die Spielregeln dieser Welt. Er ist ganz für den Hilfesuchenden da. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ist das nicht eine unverschämte Frage in dieser Situation? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Sieht er den Blinden stehen und fragt dann auch noch. Jesus, du siehst doch, dass dieser Mann blind ist. Was fragst du ihn da noch? Freilich will der nicht auch noch ausgerechnet von Jesus ein paar Almosen. Der erwartet viel mehr. Und dennoch diese eindringliche Frage, was soll ich für dich tun? Jesus möchte, dass der Blinde ihm sagt, was er von ihm erwartet. Er gibt ihm Gelegenheit, sich seine Not und seine Sehnsucht vom Herzen zu reden, hinein in das Herz Jesu. Das ist der Sinn des Betens. Im Grunde genommen weiß doch Jesus, weiß doch Gott, was in deinem Herzen los ist. Er kennt doch deine Sehnsüchte, er kennt doch, was nicht in Ordnung ist. Er weiß doch, wo deine Defizite sind. Aber er möchte, dass du ihm das sagst, dass du dein Herz vor ihm ausschüttest, dass du bereit bist, alles vor ihm auszubreiten. Die Dinge, die gut sind in deinem Leben und die schön sind, die dir Freude machen, genauso wie die Dinge, die finster sind und dunkel sind und vor denen du dich selbst manchmal versteckst oder die du verbirgst, so dass du manchmal selber überhaupt nicht dran denken möchtest. All das darfst du vor ihm ausbreiten, sollst du vor ihm ausbreiten. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Das ist die Frage an dich heute Morgen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Frag dich Jesus jetzt. Jesus möchte, dass du ihm Antwort gibst. So wie der Blinde damals, der dann sagt, was seine tiefste Sehnsucht ist, ein einziger Satz, der ihn bewegt hat sein ganzes Leben lang. Herr, dass ich sehen kann. Nicht gib mir etwas Geld, gib mir ein Stück Brot, einen Becher Wasser, einen Menschen, der mir etwas zur Hand geht, einen guten Arzt, der vielleicht doch noch irgendeine Therapie kennt. Nein, dass ich sehen kann. Jesus soll das ganze Übel mit der Wurzel herausziehen. Er soll sich als der an ihm mächtig erweisen, der er tatsächlich ist, nämlich der Heiland Gottes, der das Heil bringt. Herr, dass ich sehen kann. Es tut uns gut, an diesem Blinden zu lernen, wie wir Jesus in unserer Not begegnen dürfen. Vor ihm brauchen wir nichts zu verschweigen und nichts zu verbergen. Er will sogar, dass wir unser ganzes Elend vor ihm ausschütten, dass wir ihn auch da noch mit hineinnehmen, wo wir sonst eher die traurig stolze Melodie anstimmen, wie es da drin bei mir aussieht, das geht niemand etwas an. Damit kann jetzt ein für alle Mal Schluss sein. Denn Jesus möchte dir mitten in deinem Leid begegnen, mitten in deiner Verzweiflung, mitten in deiner Lebensangst. Gib ihm doch endlich Gelegenheit, dir dort zu dienen, dir dort ganz nahe zu sein. Hast du seine Frage schon gehört, was willst du, was ich für dich tun kann? Hast du ihm schon geantwortet? Erwartest du überhaupt etwas konkret von ihm? Was auf die Antwort des Blinden folgt, sprengt nun alle unsere menschlichen Vorstellungen. Jesus spricht zu dem Blinden nur zwei Wörter. Sei sehend. Das Wunder geschieht. Das erloschene Augenlicht kommt zurück und mit ihm ist der Weg frei in ein neues Leben. Gewiss hat die eine oder der andere von uns schon etwas Ähnliches erlebt. Wir werden wieder gesund nach langer, schwerer Krankheit, bedrückende Ängste, Sorgen, Depressionen fielen von uns ab. Eine neue Beziehung zu bestimmten Mitmenschen entstand nach einer langen, traurigen Entzweiung Oder es geschah wirklich buchstäblich ein ähnliches Heilungswunder in deinem Leben. Gott kann in seiner Souveränität, das heißt in seiner Entscheidung, wirklich heilen zu wollen, auch Blinde heilen, auch heute noch. Er kann auch heute noch Wunder tun, ja, von denen wir auch im Traum nicht denken, dass sie möglich sind. Aber bei Jesus sind sie möglich. Er kann freilich auch sagen, ich habe etwas anderes mit dir vor, um dich zu heilen. Ich will dich heilen, aber nicht, indem ich dir jetzt dein Augenlicht wiedergebe. Ich will dich heilen, dass du im Inneren heil wirst. Hier könnte gewiss mancher von uns lange erzählen und seine Erfahrungen mit der Hilfe unseres liebenden Gottes bezeugen. Aber das Entscheidende ist doch hier das letzte Wort Jesu an diesen Geheilten. Nämlich dieses Wort, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Wirklich sehend ist dieser Mann doch dadurch geworden, dass er den liebenden Gott in Jesus erkannt hat. Mit den Augen blind und doch sehend mit dem Herzen, dass er ihm nachfolgt und dass er ihn lobt. Dein Glaube hat dir geholfen. Dieses Wort hat Martin Luther einmal meisterhaft erläutert. Jesus sagt nicht, ich habe dir geholfen, schreibt Luther, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Er gibt die Ehre dem Glauben. Er will uns damit reizen, dass wir durch den gekreuzigten Christus haben sollen, was wir glauben. Ein wankelmütiges Herz dagegen erlangt nichts. Denn unser Herrgott kann ihm nichts geben, auch wenn er wollte. Es ist damit wie mit einem Gefäß, das man in Händen hält und will es nicht stillhalten, sondern bewegt es hin und her. Da wird man nichts eingießen können. Und wenn man schon etwas eingießen wollte, so läuft es doch daneben und kommt um. Soweit Martin Luther. Man kann dieses Wort beinahe als Faustregel im Umgang mit schweren Führungen verstehen. Damit der liebende Gott seine Gnade in unser Leben hineingießen kann, müssen wir uns zunächst einmal ganz hinwenden zu ihm, von ihm alles erwarten, ihm stillhalten und auf den Gekreuzigten schauen. Dann kann er uns wirksam helfen. Im Stress des Alltags und der vielen Aufgaben, die ich tagtäglich zu bewältigen habe, gilt es, das Stillhalten zu üben, das ewige Herumzappeln abzulegen, damit Christus reichlich eingießen kann und nichts von dem verschüttet wird. Sich Zeiten zu nehmen, sich ganz bewusst Zeiten zu nehmen, indem ich Jesus mein Herz ausschütte, jeden Tag. Und ausreichend Zeit nehmen, ausreichend Zeit für dieses Gespräch, ausreichend Zeit dafür, dass ich Jesus wirklich mein Herz öffnen kann. Er steht jedenfalls immer da mit einem vollen Krug voller Liebe, voller Gnade und voller Hilfe. So gehört zum Glauben zunächst, dass ich meinen Weg annehme, wie es Jesus getan hat. Auch wenn er ins Leiden hineinführt. Aber dann gehört zum Glauben auch alles bei meinem Herrn für möglich halten. Alles, wie es der Blinde getan hat. Denn bei dem liebenden Gott, der uns in Jesus Christus alle Tage unseres Lebens nahe ist, ist kein Ding unmöglich. Willst du das mit in den Alltag der neuen Woche hineinnehmen? Gott ist nicht der liebe Gott, der alle deine Wünsche erfüllt, sondern er ist der liebende Gott, der dich in Jesus, der dir in Jesus so nahe kommt, dass er die Blindheit deiner Augen und die Blindheit deines Herzens heilen kann. Darauf kannst du dann immer nur antworten wie der Geheilte, der am Schluss sagt, er folgte ihm nach und pries Gott. Er folgte ihm nach und pries Gott. Es gibt ja so einen Merkvers aus den Psalmen, Psalm 50, Vers 15, kann man sich gut merken. Man hat einmal gesagt, das ist die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Wenn Sie jetzt in der Schulklasse wären, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal zusammensprechen. Auch wenn hier keine Schulklasse sitzt, wollen wir es doch mal zusammensprechen. Ist vielleicht eine Hilfe für manch einen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.